Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Unser Lieblingskino Caligari hat in schöner Regelmäßigkeit die Reihe Filmstadt Wiesbaden im Programm und zeigt Filme von hier ansässigen Regisseuren und Produzenten. Mitte April gab es sogar eine Welturaufführung, nämlich des dokumentarischen Spielfilms »Die rote Fini«, eine Produktion von Ilona Grundmann, die im Caligari schon etliche Filme aus ihrem beeindruckenden Werkverzeichnis präsentiert hat. Im Film »Die rote Fini« geht es um die Geschäftsfrau Rudolfine Steindling und die Rolle, die sie im Fall der verschwundenen Millionen des DDR-Vermögens gespielt hat. Ein jahrzehntelanges Rätsel für die deutsche Justiz. Gespielt wird diese berühmt-berüchtigte Dame der österreichischen Gesellschaft von Adele Neuhauser, eine Glanznummer. Vor der Premiere des Films nahm sich die Schauspielerin, die mit ihrer auffallenden Vielseitigkeit ein Millionenpublikum erreicht, Zeit für eine blaue Stunde. Adele Neuhauser, wir fangen an mit dem Dokumentarfilm, der heute Abend im Caligari läuft, im ausverkauften Caligari. Es geht um die rote Fini, Geschäftsfrau, Kulturmäzenin, Kommunistin und die größte Wirtschaftskriminelle des letzten Jahrhunderts. War Ihnen Rudolfine Steindling bekannt?
Nur bedingt. Also in dieser Dimension, wie ich sie dann kennengelernt habe durch den Film, kannte ich sie vorher noch nicht. Und ich muss sagen, sie wäre eigentlich Stoff für einen riesen Kinofilm. Also das ist, diese Frau ist sehr mysteriös und großartig auf ihre Art, war auch eine große Mäzenin aber auch, ja, ich meine, kriminell in dem Sinn vielleicht nicht, aber dann vielleicht doch, weil sie doch einiges an Geldern auf die Seite geschafft hat, wie auch immer. Man weiß auch nicht, wie hoch die Summe wirklich ist. Eine sehr spannende Person. Und vor allem muss man auch noch bedenken, es hat ja auch etwas mit dieser Zeit zu tun, also wo Frauen auf einer, noch nicht in dieser Sichtbarkeit und noch nicht in diesen Positionen so tätig sein konnten. Und sie war eine Vorreiterin in gewisser Weise. Und wie sie offensichtlich mit dieser Männerwelt umgegangen ist, ist schon exzeptionell.
Als Sie die Anfrage bekommen haben, ob Sie zur Verfügung stehen und Sie Ja gesagt haben, wie haben Sie sich denn der roten Fini genähert?
Naja, das Erstaunliche ist, dass es eigentlich sehr wenig Material über sie gibt. Sie war jetzt nicht so in diesen Sichtbarkeitsrahmen zu entdecken, also so wie manche besondere Persönlichkeiten. Sie hat sich doch immer sehr bedeckt gehalten. Ich habe natürlich recherchiert und natürlich auch über das Drehbuch einiges erfahren, aber mir war halt auch wichtig zu sehen, wie diese Frau sich bewegt, wie sie spricht, wie sie ist. Ich glaube, diese paar Momente, die mir möglich waren aufgrund von Dokumentationsmaterial, von Fotos, und wie gesagt eben der Vorlage für das Drehbuch, das waren meine Quellen, die ich in mich aufgesogen habe. War sehr spannend. Ich hoffe, ich habe sie erwischt.
Was waren denn die hervorstechenden Charakterzüge dieser Frau? War sie eine Idealistin oder eine Spielerin? Oder ging es ihr, wie eine ihrer Stieftöchter sagt, bloß ums Geld?
Naja, sie war sicher von allem etwas, aber ich glaube, sie war auch eine knallharte Geschäftsfrau. Sie hat verstanden, geschäftlich so zu agieren in dieser Männerwelt zwischen Ost und West, Das ist ja auch noch ein ganz wichtiger Faktor in der Zeit des Kalten Krieges, die DDR, die Kommunismus, dann ihr Mann war Jude, Banker, da hat sie ja dann auch den Vorsitz übernommen von der Bank. Also sie hat, ich glaube, es hat ihr einen unglaublichen Spaß gemacht, diese ganze Männerwelt so um den Finger zu wickeln. Irgendwie hat diese Frau so etwas Raubtierhaftes auch so an sich. Und sie hat dann ihren Humor gehabt und sie konnte, also so ein paar so Ausschnitte haben mir gezeigt, die Frau ist ziemlich ausgeschlafen.
Welchen Unterschied macht es, ob es um eine reale Person geht oder eine fiktive, wenn Sie sich eine Rolle erarbeiten?
Einen sehr, sehr großen Unterschied. Wichtig ist natürlich dann, sich einer realen Figur zu unterwerfen. Und das mache ich sehr, sehr gerne, wenn diese reale Figur so, so reich ist. Ich habe das große Glück gehabt, auch in Heinrich Brilleurs Zweiteiler von Überbrecht die Helene Weigel zu spielen. Und das ist schon etwas anderes, sich einer realen Person zu geben. Das ist, du musst anders recherchieren, du musst anders agieren und das macht mir ungeheuren Spaß.
Muss man da vorsichtig sein? Weil wie Sie die Person darstellen, zumal jetzt beispielsweise Rute Fini, über die wenig bekannt ist, ja. Sie prägen ein Bild.
Ja.
Sie machen sie sympathisch.
Das war sie auch oft. Also ich natürlich ist es auch in einer gewissen Weise auch eine Interpretation. Aber genährt durch die ganz strikte Studie der Persönlichkeit, durch eine gewisse Form des Sprechens, auch einer bestimmten Akzentuierung der Sprache, eine bestimmte Gestik, auch ihre äußere Erscheinung war sehr elegant und sehr haute couture-lastig. Das erzählt ja auch schon etwas über eine Person. Und ja, natürlich baue ich mir da etwas zusammen, aber ich versuche wirklich sehr ernsthaft an der realen Figur zu sein.
Gerade nochmal zurück zur Dokumentation. Die verschafft einen Einblick in politische und wirtschaftliche Zusammenhänge, die den Normalzuschauer staunen lässt. Der ja. weiß ja nichts davon. Ja. Egal ob Österreich oder Deutschland, das sind ja alles Neuigkeiten, die dieser Film erzählt. Und besonders interessant fand ich, weil es auch um Sanktionen geht und wie sie durch kreative Lösungen zu umgehen sind.
Ja, ja. Die Menschen bleiben.
Wie war das für Sie?
Ja, ich staune nur, wie man kann es eigentlich nicht schöner sagen, als kriminell gehandelt wird. Damals wie heute hat sich nichts geändert. Wo das große Geschäft ist, wo Geld zu machen ist, scheint es keine Moral mehr zu geben.
Ja, und wir?
Wir staunen.
Wir staunen, ja. Wir gucken die Nachrichten im Fernsehen an.
Ja, und empören uns und das bringt uns nicht viel. Nein. Es ist erschütternd. Aber was mich mit Rudolfine Steindling versöhnt, ist eben, dass sie auch eine große Mäzenin war. Also sie war eine große Unterstützerin der Kultur und vielleicht hat sie sich auch auf eine gewisse Art und Weise dadurch auch eine gewisse Legitimation für diesen Diebstahl unter Anführungszeichen, oder es ist ein Diebstahl, dieser ganzen Gelder verschafft. Also ja, eine sehr zwielichtige Person.
Der Film wurde in Wiesbaden gedreht, im Kurhaus, im Theaterfoyer. Und Der Film fängt an und es ist ein toller Hingucker, wenn sie in einem roten Abendkleid die Foyertreppe hinabschreiten. Wie wichtig sind Ihnen Kostüme?
Sehr wichtig. Sie dürfen den Charakter nicht erdrücken, Sie müssen mir noch Platz geben zu spielen und Sie erklären eine Persönlichkeit auf eine äußerliche Art und Weise, die aber auch wieder eine bestimmte Gestik und eine bestimmte Körperlichkeit unterstreicht. Also für mich war Rudolfine Steindling zu drehen in Wiesbaden grandios in all diesen opulenten und tollen Kostümen, aber im Nerz bei, weiß ich nicht, gefühlt 50 Grad durch die Gegend zu gehen, da habe ich wirklich schwer gelitten, muss ich sagen.
Hatten Sie Einfluss auf die Kostüme?
Ja, ich hatte Einfluss zum Glück, weil der erste Entwurf war schwierig und ich habe gesagt, also wenn wir wirklich eine solche Person zeigen wollen, die einen so großen Wert auf ihr Äußeres legt, muss man leider auch in die Tasche greifen und muss gute Kostüme finden.
Und das gilt auch für das Geschmeide.
Oh ja, sehr viel Klunker, ja.
Wer nun bedauert, Adele Neuhauser nicht mit Klunkern und Haute Couture gesehen zu haben, muss nicht verzagen. Die Rote Fini ist am 6. Juni bei Arte zu sehen und dann natürlich auch in der Mediathek. Die Filmmusik hat übrigens ein Wiesbadener komponiert, Vincent Ott. Er lebt und arbeitet in den USA und die Musik für die Rote Fini ist sein erstes Werk für einen deutschen Film. Hören Sie ein kurzes Stück mit dem vielsagenden Titel Gucci-Kommunistin. Sie haben eben auch gesagt, Sie hätten einen körperlichen Zugang zu Ihren Rollen. Was heißt das denn genau?
Ein Charakter erklärt sich für mich sehr durch seine Körperlichkeit. Es geht gar nicht erstmal darum, wie sich ein Mensch artikuliert, sondern erstmal darum, wie er sich bewegt. Wie sein Körper gebaut ist, wie er gestikuliert, wie er geht. Darüber erzählt man schon sehr viel über einen Charakter. Und ich bin eine sehr körperliche Schauspielerin. Ich setze gerne den Körper ein. Und das macht mir ungeheuren Spaß. Früher hatte ich noch mehr Zeit, Menschen zu beobachten. Und es ist so erstaunlich, wie unterschiedlich Menschen sind und wie unterschiedlich sie sich bewegen. Das ist schon sehr interessant. Und über den Körper kommt automatisch ein anderer Gestus in der Sprache. Auch in der Stimme, auch in der kräftig oder nicht, zaghaft oder nicht. Also es ist erstmal über den Körper.
Wenn Sie jetzt jemanden beobachten, wie er sich hält, wie er sich bewegt, können Sie daraus Ihre Schlüsse ziehen oder müssen Sie das erstmal selbst ausprobieren?
Bei manchen ist es so kurios, dass ich es gerne mal ausprobiere, wie sich das anfühlt. Und das ist schon interessant, das macht ja auch etwas mit einem. Wir brauchen nur ein ganz kleines Beispiel. Wenn wir in der Früh in den Spiegel schauen und uns anlächeln, geht es uns gleich ganz anders. Und das ist so, das ist jetzt ein klitzekleiner Kniff, aber es macht schon sehr viel. Natürlich reime ich mir dann auch ein paar so Dinge zusammen, aber es ist spannend herauszufinden, warum jemand sich so oder so gibt.
Wenn Sie jetzt eine neue Figur zu spielen haben. Es gibt Schauspieler, die bauen sich eine Biografie zusammen.
Ja.
Machen Sie das auch?
Es ist so, dass wenn es ein gutes Buch ist, dann ist sie da. dann ist die Biografie auf eine gewisse Art und Weise da. Und du hast einen abgeschlossenen Kosmos, in dem es einen Anfang, eine Mitte und ein Ende gibt. Und bei manchen Figuren ist es notwendig zu stöbern, was es davor gab und wohin das möglicherweise führt. Also ja, die Antwort ist ja. Ich baue mir schon auch eine gewisse Biografie. Es hilft einfach. Du hast einfach das Gefühl, das ist jetzt dein Leben. Ja, es gehört dir für diesen kurzen Zeitraum.
Sie haben eine große Bandbreite. Ich sage jetzt nur mal die drei Personen, die, glaube ich, jeder kennt und die Sie in den letzten Jahren gespielt haben. Also die Fini, die Bibi, die Helene Weigel. Also um nur mal die letzten zu nennen. Sie haben natürlich viel mehr gespielt, das ist klar. Aber diese drei, die zeigen diese große Bandbreite, denke ich. Und deswegen ist es ganz gut, die zu nennen. Mir ist aufgefallen, dass Sie die alle mit einem großen Charme ausstatten in den diversesten Facetten. Und ich habe mich gefragt, waren Sie auch mal in einer Rolle richtig unsympathisch? Gibt es das überhaupt?
Ja, ich habe schon auch sehr ungute Persönlichkeiten gespielt. Ich habe zum Beispiel eine Mörderin gespielt in einem Fernsehfilm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der hieß. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, ist schon länger her. Ich habe am Theater von Werner Schwab habe ich in den Präsidentinnen die Erna gespielt. Das ist eine sehr unangenehme Person, sehr geizig, sehr, sehr unangenehm. Und ich habe lange keinen Zugang zu dieser Person gefunden. Und es ist interessant, dass Sie sagen, alle haben so einen gewissen Charme. Jeder Mensch hat in gewisser Weise an einem gewissen Punkt einen Charme. Man muss diesen vielleicht bei manchen länger suchen, aber es gibt ihn. Und das ist dann der Knackpunkt, wenn man diesen charmanten Moment oder diese kleine Detail gefunden hat, dann geht es mir so, dass ich dann auch besser ungut sein kann.
Also der mieseste Charakter hat irgendwo
was Gutes auch.
Etwas Liebenswertes. Ja. Und das finden Sie raus. Ja. Und das möchten Sie darstellen.
Das muss ich nicht unbedingt darstellen. Es ist für mich der Schlüssel, um zu diesem Charakter vorzustoßen.
Also das ist eine Haltung.
Es ist ein Tor, ein Tor, durch das ich gehe in diese Seele, ja.
Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und der Schauspielerin Adele Neuhauser, die nicht nur in der Rolle der Roten Fini glänzt, sondern auch als Kriminalkommissarin Bibi Fellner. Und zu diesem Thema jetzt mehr. Vor nicht zu langer Zeit habe ich in Wien in der U-Bahn riesige Werbeplakate für den Wiener Tatort mit Ihnen und Harald Krasnitzer gesehen. Es war 2020. Also mit Bibi Fellner und Moritz Eisner. Und ich habe mir so gewünscht, rauszukommen aus der U-Bahn und sie beide zu treffen. Also das war auch so lebensecht. Das war ganz toll. Seit 2011 spielen Sie die Bibi in über 20 Folgen und haben schon mehrere Romis, den österreichischen Zuschauerpreis dafür bekommen. Auch in Deutschland sind Sie mit dieser Rolle sehr populär und beliebt. Was hat diese Bibi an sich?
Die Bibi ist anders als alle Rollen, die ich bisher gespielt hatte. Bibi ist interessanterweise die realistischste Figur, jetzt bis auf diese dokumentarischen Momente wie mit der Rudolfine Steindling oder mit der Helene Weigel, die realistischste, die interessanterweise auch meinem Charakter sehr nahe ist. Der Autor Uli Bree, der die Figur erfunden hat, kannte mich schon länger durch eine Serie, die ich in Österreich gedreht habe, Vier Frauen und ein Todesfall. Und da hat er gesehen, was man mit mir alles anstellen kann. Und hat irgendwie, ja, der Bibi vieles gegeben, was auch irgendwie mir zu eigen ist. Also der Humor, die empathische Haltung, die auch in gewisser Weise auch manchmal die Wut über Ungerechtigkeiten, die ich aber in der Form, so wie Bibi sie auslebt, nicht auslebe, weil ich immer respektvoll versuche, mit Menschen umzugehen. Aber ja, Bibi ist anders.
Als ich gelesen habe, dass sie die Körperlichkeit der Figuren interessiert, habe ich gedacht, ja, Bibi geht immer krumm.
Ja, gut, das liegt, ich habe zwar als junges Mädchen Ballett gemacht, um eben meine schlechte Haltung zu korrigieren, aber bei Bibi ist es schon auch, also ich bin auch etwas, ich muss aufpassen, bei Bibi ist es schon auch dieses ein bisschen geschlagen sein von den Erlebnissen von dieser Welt. Wirklich gefestigt ist sie zwar, sie ist jetzt gelesen und so weiter im Laufe der Jahre, aber sie wirklich gefestigt ist diese Frau nicht.
Und das spürt man, also wenn man die Entwicklung dieser Bibi mitgemacht hat, so wie ich. Und ich habe gerade vor kurzem nochmal die erste Folge gesehen, die gab es gerade nochmal als Wiederholung
Ah,
zum
wirklich, ja?
Sehen
Ah.
im Fernsehen. Und es war einfach wunderbar. Also Bibi, die einen neuen Job braucht, die verzagt, die dieses Elend der Welt bei der Sitte nicht mehr aushalten kann und wie sie da kommt, sie gehört zu den mühseligen und
Ja.
Beladenen. Da haben sie, glaube ich, den Punkt gesetzt, wo man gedacht hat, so eine Figur hat man noch nicht gesehen. Und wenn man überhaupt Sympathien empfinden kann für irgendeine Kommissarin, eine tiefergehende, dann ist es diese Folge gewesen, die erste.
Ja, das war natürlich ein sensationeller Einstieg. Ich meine, da muss ich dem Uli Bren noch einmal ein großes Lob und einen Dank aussprechen, weil eine neue Tatortkommissarin so einzuführen, ist natürlich schon sensationell. Als Alkoholikerin und eigentlich so kurz vor Rente ja, wie ein nasser Pudel steht sie da und wird auch noch von ihrem zukünftigen Kollegen, Chef, als Wrack bezeichnet und kriegt den Rat, in Rente zu gehen. Und also das ist natürlich ein großartiger Einstieg. Aber ich habe auch die Bibi in ihrer Genesungsphase, in ihrem mittlerweile sehr professionellen Umgang mit ihrem Job auch sehr gerne, weil sie für mich eine Frauenfigur zeigt, wie es sie tausendfach, millionenfach in dieser Welt gibt. Nur viele, viele Frauen haben einfach nicht diese Plattform, gesehen zu werden, an bestimmte Positionen zu kommen. Und wir Frauen, die ins Kino gehen, wir Frauen, die ins Theater gehen, wir Frauen, die alles reparieren, wenn Männer alles kaputt gemacht haben. Also es gibt viel zu wenig tolle Frauenfiguren und tolle Geschichten über Frauen und noch immer viel zu wenig. Und vor allem auch Frauen, die auch in die Jahre gekommen sind. Wir sehen natürlich strahlend schöne junge Mädchen, gibt es en masse, aber diese reiferen Frauen, die sieht man viel zu wenig.
Dass die Figur so gut ankommt, liegt natürlich auch ein bisschen an der Schauspielerin.
Vielen Dank.
Wie haben Sie denn Sie haben es jetzt schon angedeutet, aber ich wüsste gerne noch ein bisschen mehr davon. Wie hat sich Bibi entwickelt? Also was haben Sie jenseits der Drehbücher zu der Entwicklung beigetragen?
Naja,
wohin wollten Sie?
Naja, ich wollte eigentlich noch länger Alkoholikerin bleiben, interessanterweise, weil das für mich diese unsichere Situation mit ihr, das hat schon Spaß gemacht, das zu spielen. Aber natürlich musste sie genesen, sonst hätte sie in der Form nicht weiterhin diesen Job verfolgen können.
Ist sie nicht eine trockene Alkoholikerin?
Ja, natürlich, natürlich.
Also das komplett ist, genesen ist sie?
Nein, das ist genauso wie ich eine ewige Raucherin bleibe. Und ich habe zwar aufgehört und jetzt wieder angefangen, deswegen, ich werde immer Raucherin sein, auch wenn ich nicht rauche. Also das ist, diese Süchte sind Lebenssucht-Momente. Da kommst du, ja, musst mit viel Willenskraft musst du da dagegen arbeiten. Aber was mir wichtig war, und lustigerweise habe ich erst jetzt vor kurzem ein Gespräch mit dem Redakteur gehabt, über die Figur von Bibi, weil ich das Gefühl habe, sie müsste jetzt noch einmal wieder so einen Schub an Entwicklung machen. Und mal sehen, ob es in diese Richtung geht, wie ich mir das so vorstelle.
Sagen Sie, in welche Richtung das gehen soll?
Ja, ich möchte nicht mehr jetzt gefühlt zwei Schritte hinter Moritz Eisner sein.
Ja.
Danke, dass Sie mich bestärken. Nicht immer. Aber manchmal könnte sie aufholen, manchmal könnte sie an der Frontlinie sein. Also das, ja. Und ein bisschen frecher, ein bisschen, also jetzt nicht respektlos, dafür sorge ich schon, aber ein bisschen frecher.
Alkoholikerin dürfte sie auch deswegen nicht mehr sein, weil der ORF was dagegen hatte.
Naja, nicht nur der ORF, auch ARD natürlich. Wir haben eine Vorbildfunktion und das ist ja auch richtig so. Ich meine, das ist etwas, was mich sowieso sehr beschäftigt. Wir müssen uns bewusst sein, wie viele Menschen uns dazusehen. Und wie wir uns von dieser fiktiven Welt beeinflussen lassen. Und deswegen ist uns das schon sehr wichtig, wie wir bestimmte Dinge darstellen, wie wir in bestimmte Situationen gehen und wie wir damit umgehen. Weil wir sehen ja, was es bei jungen Menschen macht und auch generell zu einer gewissen Stimmung beiträgt. Also wir haben schon große Verantwortung.
Schauspieler spielen alles, das ist ihr Beruf, aber war Ihnen die Bibi besonders nah, wollte ich Sie fragen, aber das haben Sie ja auch schon gesagt. Bibi hat es schwer im Leben, war Alkoholikerin, war Kommissarin bei der Sitte. Warum war sie Ihnen besonders nah?
Ja, weil sie eben nicht so, weil ihr die Dinge so nahe gehen, weil ihr die Menschen nahe gehen. Und vor allem, also bei der Sitte hatte sie natürlich viel mit Prostitution zu tun und viel mit misshandelten Frauen zu tun. Und ja, wem geht es nicht nahe?
Auch Sie hatten es schwer im Leben. Davon erzählen Sie in Ihrem 2017 erschienenen Buch »Ich war mein größter Feind«. Und wir Leser verstehen, Sie kennen die Abgründe. Die Arbeit an Ihrem Buch hatte aber auch einen therapeutischen Effekt.
Ja, also eigentlich einen Trauereffekt, weil vor der Erscheinen des Buches ist mein Vater gestorben und auch mein Bruder und auch meine Mutter. Also umgekehrt, meine Mutter, mein Bruder. Meine Mutter ist wahrscheinlich vorher gestorben, damit sie den Tod meines Bruders nicht miterleben musste. Und es war schwierig, über mein Leben in dieser Situation so zu sprechen. Aber es hatte auch etwas Heilsames. Ich hatte auch das Gefühl, früher hätte ich eine Autobiografie nicht schreiben können, bevor meine Eltern nicht gestorben sind, weil ich über viele Dinge sprechen wollte, die sie möglicherweise vielleicht verletzt hätten oder besorgt gemacht hätten oder wie auch immer. Jedenfalls, sie waren dann tot und dann musste ich aber über diese Dinge gar nicht mehr sprechen. So. Aber es hat für mich etwas sehr Heilsames gehabt in vielerlei Hinsicht. Die Suizidversuche, über die ich da spreche, in jungen Jahren, die hatte ich schon längst überwunden. Das war jetzt gar nicht das große Problem für mich. Und ich hatte auch schon, bevor ich dieses Buch geschrieben habe, darüber gesprochen, weil ich das Gefühl hatte, es gibt so viele Menschen, die in dieser Situation sind und es ist noch immer ein Tabuthema, darüber zu sprechen. Und wir fühlen uns als Aussätzige oder wie auch immer. Egal. Jedenfalls habe ich, glaube ich, richtig entschieden und der Zuspruch und die Dankessagungen von so vielen Seiten haben mich darin bestätigt.
Ja, Sie haben ein Interview, nachdem der Film Gone gelaufen war, wo es um Selbstmord ging, zu diesem Kapitel Ihres Lebens gegeben und haben dann gesagt, Sie verspürten danach mehr Erfolg und einem größeren Publikum das Bedürfnis, mit noch mehr Offenheit den Menschen zu erzählen. Warum wollten Sie das? Was hatten Sie der Öffentlichkeit mitzuteilen?
Mit diesem Film, den Sie gerade zitiert haben, Gone, das war eben eine Frau, die in der Ecke stand. Das war auch irgendwie genährt aus meiner privaten Geschichte. Diesen Film habe ich mit meinem Mann damals entwickelt, das Drehbuch. Er hat es geschrieben. Wir haben das auch in unserem Heimatdorf gedreht, wo wir damals gelebt haben, in Oberbayern, in Polling. Also das war genährt aus unserer Lebenssituation. Und mir war immer wichtig, offen und ehrlich zu sein mit allem, was ich sage und mache und spiele.
Auch in der Öffentlichkeit?
Natürlich.
Mit Ihren privaten?
Nein, es geht mir nicht darum, dass ich alles rausplaudere. Aber es geht eben um bestimmte Situationen, die viele Menschen bedrücken oder viele Menschen beglücken. Kann ja genauso sein. Und da wollte ich mich einreihen, also nicht einreihen, sondern wollte ich dazu beitragen, dass es aus dieser dunklen, tabuisierten Zone herausgeholt wird.
Ja, Ihr Buch hat sehr große Resonanz gefunden und es hatte nur die Reaktion, dass sich viele Menschen dann an Sie gewendet haben mit der Hoffnung, sie würden Ihnen helfen können. Wie ist das für Sie gewesen? Ich kann mir vorstellen, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Die Leute erwarten was von Ihnen,
ja,
was können Sie ihnen sagen?
Ja.
Und vielleicht ist es auch manchmal ein bisschen viel.
Ja, ich meine, ich sage auf der Bühne, wenn ich mit dem Buch auf Lesetour war, sage ich das, was ich damals nicht gemacht habe und was richtig gewesen wäre, nämlich mir Hilfe zu holen. Den Mut zu haben, nicht Hand an sich zu legen, sondern zu sagen, ich brauche Hilfe, ich komme nicht mehr alleine zurecht. Das ist für mich der wahre Mut. Ja? Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Ich bin keine Therapeutin und ich bin eine Mitleidende, aber ich habe zum Glück den richtigen Beruf für mich gewählt, wo mir gelungen ist, über viele Charaktere, die in ähnlichen Situationen sind oder in überzeichneten, schwierigen Situationen sind, zu entdecken, dass ich nicht alleine bin mit all dem Schmerz, der mich damals belastet hat. Und das ist natürlich ein großes Glück, ja, hatte ich ein großes Glück. Es sind natürlich auch ein paar Leute an mich herangetreten mit dem Wunsch, ich sollte ihre Biografie lesen, ich sollte ihnen Tipps geben, und da musste ich ihnen leider sagen, dass ich das nicht leisten kann. Aber ja.
Ihr Buch endet hoffnungsfroh und mit einem offenen Blick, was die Zukunft für Sie bereithält. War das Angebot von Heinrich Brellöhr dann etwas, was die Zukunft für Sie bereitgehalten hat, in seinem Brecht-Film über Helene Weigel zu spielen? Sie waren hoffnungsfroh.
Ja.
Und kaum hatten Sie das Buch geschrieben.
Vielleicht. Ja, was weiß man? Man weiß oft nicht, warum, was den Anstoß wie gegeben hat. Ja. Ich habe dieses Buch ist, wie gesagt, 2017 erschienen und die Welt hat sich sehr gewandelt in dieser kurzen Zeit. Ich meine, es war vorher schon noch nicht so großartig, aber jetzt ist es wirklich dramatisch. Wir haben eine Weltsituation, die nicht sehr viel Hoffnung für uns bereithält. Aber auf der anderen Seite habe ich für mich das Gefühl, wir haben sogar die Verpflichtung, hoffnungsfroh zu sein, weil wir diesen Kindern diesen Planeten hinterlassen. Und ja, ich habe zwei wunderbare Enkelkinder und einen herrlichen Sohn. Also, und es gibt so viele tolle Menschen auf dieser Welt. Also warum soll man nicht hoffnungsfroh sein?
Sie müssen hoffnungsfroh sein. Gerade noch mal zu Helene Weigel. Für ihre Darstellung der Ehefrau und Gefährtin Brechts gab es Elogen. Ihre Würde, ihre Stärke, aber auch Verletzlichkeit wurden gerühmt. War das für Sie auch eine ganz spezielle Rolle?
Oh ja. Oh ja. Also da bin ich Heinrich Brellöhr sehr, sehr dankbar. Das fand ich eine sehr mutige Entscheidung von ihm. Eine Tatortkommissarin, weil man ist dann doch eher auf eine gewisse Art und Weise stigmatisiert, interessanterweise. Für eine so verantwortungsvolle Part, das fand ich erstaunlich, muss ich sagen. Weil für viele ist es so, ja, die Tatortkommissarin. Ja, sie schauen mich verwundert an.
Man muss davon ausgehen, dass Heinrich Brellöhr ein bisschen mehr im Kopf hat.
Ja, ja.
Nein, oder weiteren Blick.
Oder auch mehr sieht, ja. Mehr sieht und mehr Zutrauen hat. Also er hat da wirklich mir ein großes Geschenk gemacht mit dieser Frage und mit dieser Aufgabe. Ganz toll.
Lassen wir auf uns wirken, was Adele Neuhauser über die Fini und die Bibel erzählt hat, wie sie ihre Rollen erarbeitet und was ihre Botschaft an die Leserinnen und Leser ihrer Autobiografie ist, und hören Musik von einem ebenfalls sehr bekannten Österreicher. André Heller singt »Mir träumte«. Adele Neuhauser, Sie sind über 60 und spielen tolle Rollen. Was würden Sie dem Nachwuchs mitgeben?
Ja, das Wichtigste ist herauszufinden, was einen am meisten beschäftigt, bewegt, Spaß macht, fasziniert. Dort, wo man spürt, da liegt meine Begabung. Da habe ich eine Fähigkeit. Und jeder Mensch hat für einen bestimmten Terrain eine Fähigkeit. Und das herauszufinden, dafür möchte ich jeden jungen Menschen ermutigen und soll sich Zeit nehmen, so lang wie er braucht, um das herauszufinden. Weil Geld zu machen ist so nebensächlich. Ich war immer überrascht, dass ich mit dem, was ich tue, auch noch Geld verdiene. Es ist, also in jungen Jahren geht das leichter, mit weniger auszukommen, und ich habe sehr, sehr schwierige Zeiten hinter mir und bin sehr froh, dass ich sie hinter mir habe, wirklich, und ich werde es auch nie vergessen. Also ich bin sehr dankbar, dass mich das Schicksal so gut behandelt. Sich treu bleiben, sich lernen zu lieben, dann kann man auch andere lieben.
Interessiert Sie das Thema Frauenpräsenz im Film und Fernsehen?
Natürlich, natürlich.
Und machen Sie sich auch stark für Regisseurinnen, Autorinnen, Drehbuchautorinnen, Redakteurinnen?
Natürlich, ja, alle Frauen sollen, also natürlich, also ich bin immer überrascht, mit welcher Begeisterung manchmal erzählt wird, dass die Frauenquote so gut bedient worden ist. Ich würde am liebsten diese Quote abschaffen, es sollte zur Selbstverständlichkeit werden. Also wir brauchen zwar diese Quote, damit wir daran messen können, wie viele Frauen jetzt doch beschäftigt wurden, aber ich finde es absurd, dass das noch immer unter diesen Aspekt läuft. Aber gut, es ist so.
Jetzt die Frage zum Jetzt, Hier und Heute. Was treibt Sie aktuell um?
Ja, heute habe ich eine schöne Aufgabe. Ich darf ins Caligari gehen, ins Kino, um mir die Premiere von Rote Fine anzuschauen.
Das ist schon mal prima, aber Sagen wir mal, dieser Tage. Also was treibt Sie um?
Naja, es treibt mich viel um. Es treibt mich viel um und viel an. Mich treibt mein Beruf zum Glück. Ich habe sehr, sehr viele schöne Aufgaben in diesem Jahr zu erfüllen und ich bin sehr aufgeregt, ob es mir gelingt, sie so zu erfüllen, wie ich mir das vorstelle. Ich möchte mehr mit meinen Enkelkindern zu tun haben, also sie öfter sehen und mit ihnen spielen und lesen und spazieren und lachen und was weiß ich alles. Ich möchte, dass diese Welt eine friedliche wird. Ich möchte, dass diese Welt eine gesunde wird, auf dass wir genesen.
Die Frage, wie kriegt man das hin? Sie sind aktiv, muss ich gerade mal dazu sagen. Sie haben eine Baumpatenschaft übernommen.
Auch das, ja.
Für einen Gemeinschaftsgarten in der Wiener Josefstadt, eine grüne Oase.
Ja, das ist nur eine Kleinigkeit, die ich gemacht habe. Ich versuche mich für das Genesen unserer Natur einzusetzen, wo ich nur kann. Und da ist zum Beispiel so ein kleiner Hinterhofgarten kein Tropfen auf dem heißen Stein, sondern ein ganz eine ganz wichtige Oase in einem Steinhaufen wie Wien. Also jeder Baum, der erhalten werden kann oder gepflanzt wird, wird uns Luft zum Atmen geben. Und ich glaube, die Menschen haben immer noch nicht begriffen, wie dramatisch unsere Situation ist. Und da bin ich eine Verfechterin, da aufmerksam zu machen und eine,
auch an mir selber zu arbeiten, das Richtige zu tun und mich richtig zu verhalten. Aber das Wichtigste wäre, wenn sich weltweit die Regierungen zusammentun und ja, Beschlüsse zur Genesung dieses Planeten machen würden.
Das wäre schön.
Ja, ja. Aber ich höre nicht auf, daran zu glauben. Und ich unterstütze zumindest gedanklich Klimaaktivisten. Man kann über ihre Aktionen streiten, aber sie tun etwas. Sie tun das Richtige. Sie setzen sich für das Richtige ein.
Sie haben in Ihrem Buch auch einen Wunsch geäußert, nämlich, dass Sie so gerne mal in einem Film mitspielen würden von Pedro Almodóvar.
Ja.
Haben Sie inzwischen Kontakt?
Nein, nein, noch immer nicht. Und es wird wahrscheinlich auch schwierig, weil ich des Spanischen nicht mächtig bin. Aber wer weiß, also wer weiß, wer weiß. Es ist, wir sind noch nicht am Ende.
Ja, es ist die Frage, wie man das einfädelt.
Genau, meine Schwägerin Josefina ist Spanierin, ist Mallorquinerin und sie hat gesagt, ich werde dir diesen Kontakt machen. Also naja, ich warte darauf.
Ich drücke die Daumen, dass Ihre Wünsche erfüllt werden. Adele Neuhauser, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Und das war's für heute. Nochmal der Sendehinweis, die Rote Fini, die verschwundenen Millionen der SED, läuft bei Arte am 6. Juni 2023. Und das Gespräch mit Adele Neuhauser können Sie nachhören auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Adele Neuhauser ist nicht nur in Film und Fernsehen präsent, sondern auch auf Tour zu erleben. Mit ihrem Sohn, dem Musiker Julian Porsch, und seiner Band Edi Nulz tritt sie gemeinsam auf. Eine publikumswirksame Kombination von Text und Musik wird geboten. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit einem Stück von Edi Nulz, Sit Commander Otto.